Nachtschatten, der Podcast über Drogen und Nachtleben von Sunshine Live und Sonar.
Ihr hört Nachtschatten, der Safer Use Podcast von Radio Sunshine Live und Sonar Safer Nightlife Berlin. In diesem Podcast reden wir über Drogenkonsum, denn wir möchten Konsumkompetenz fördern, um gesundheitliche Risiken und negative Folgen von Konsum zu minimieren. Die Expertinnen vom Sonar-Projekt, die stehen bei Bedarf auch gerne bereit zur persönlichen Konsumberatung. Das kann auf Wunsch selbstverständlich auch anonym und vertraulich passieren. Wer daran Interesse hat, der findet alle Informationen unter www.safer-nightlife.berlin. Unter dem Unterreiter Beratung dann halt. In Nachtschatten geht es heute aber weniger um den Konsum an sich, als vielmehr um die Drogenbeschaffung. Wir wandern heute auf verschwiegenen Pfaden und ich wandere nicht alleine. Bei mir im Studio ist wieder Raimund vom Sonar-Projekt. Den kennt ihr hoffentlich schon, wenn ihr die Folge über das Sonar-Projekt aufmerksam verfolgt habt. Außerdem bekommt Raimund heute Unterstützung von Annika. Annika ist vom Sonic e.V. Annika, stell dich und deine Arbeit in dem Verein doch bitte kurz vor.
Also ich bin da ehrenamtlich tätig. Die meisten von uns, die bei diesen akzeptierenden Drogenprojekten arbeiten, sind ehrenamtlich. Es gibt immer auch Festangestellte, meistens Sozialarbeiter oder auch mal Psychologen. Und wir gehen zum Beispiel auf Festivals und in Clubs und informieren da über Drogen, über Safer Use vor allem und verteilen auch Materialien, um das sicherer zu gestalten.
Jetzt hast du, Annika, den akzeptierenden Ansatz schon erwähnt. Raimund, vielleicht möchtest du für all diejenigen, die jetzt in den ersten Podcast nicht reingehört haben, nochmal erklären, was dieser akzeptierende Ansatz genau ist.
Naja, ein akzeptierender Ansatz ist der Versuch, mit Leuten ins Gespräch zu kommen, ohne mit ihnen über erstens darüber zu sprechen, ob das, was sie tun, legal oder illegal oder in welcher Zwischenform auch immer stattfindet. Und zweitens, dass wir, und da kommt der Name auch her, erstmal akzeptieren, dass die Leute sich auch psychoaktiv stimulieren wollen. Und wir wollen erreichen, dass sie eine gewisse Mündigkeit in diesen Fragen auch für sich in Anspruch nehmen können. Wir wollen ihnen Informationen an die Hand geben, dass sie informationsbasiert Entscheidungen treffen können. Mehr wollen wir nicht.
Konsumkompetenz fördern, das ist hier das Anliegen. Heute, das habe ich schon angedeutet, wollen wir ein bisschen auf verschwiegenen Pfaden wandern, denn es geht um Drogenbeschaffung. Darüber redet man ja eigentlich nicht so groß, obwohl mittlerweile die Drogenbeschaffung via Internet immer einfacher wird. Im Gegensatz zu früher hat sich da auf jeden Fall viel getan. Raimund, wenn du so ein bisschen an deine Jugend zurückdenkst, wie war das denn früher?
Ja, ganz früher, das war auch bevor du noch geboren wurdest, da musste man auch sehr unverschwiegen möglicherweise über Grenzen hinweg und sehr aufwendig und sehr risikobehaftet irgendwie kleine Mengen irgendwie ins Land schleusen, um die nächsten Wochen zu überstehen, so als Konsument, der sich daran erfreut hat, dass man mit der einen oder anderen Substanz lustige Erfahrungen machen kann. Danach war es dann tatsächlich, also würde ich das mal sagen, danach war es halt sehr selbstverständlich, dass wenn man Dinge kaufen wollte, ja, man sozusagen erstmal jemanden brauchte, der einem das verkauft hat. Und den zu finden war jetzt schon mal irgendwie die erste Hürde. Und dann musste man immer jemanden kennen, der jemanden kennt. Und oftmals ist das auch schief gegangen und egal, aber irgendwann hat man vielleicht dann auch mal so einen dauerhaften Supplier gefunden oder so, aber dann konnte man bei dem halt auch kaufen, was er hatte und nicht irgendwie, was es theoretisch gab. Heute sieht es anders aus, auf den verschiedenen elektronischen Kommunikationskanälen wird dir halt alles angeboten, was du auch immer haben möchtest und es ist sozusagen zwei private Messages entfernt und vielleicht eine halbe Stunde Zeit, die dazwischen vergeht und dann habe ich, was immer ich haben möchte.
Jetzt ist die Hauptstadt, was Drogenbeschaffung angeht, ja schon immer sehr innovativ gewesen. Wir haben hier ein Koks-Taxi. In anderen Städten ist das sicherlich nicht normal, wenn wir jetzt Leuten aus anderen Städten erzählen würden, dass es sogar Telegram-Gruppen gibt oder ja die Drogenbestellung auch über Instagram möglich ist, dann flippen die wahrscheinlich völlig aus. Annika, wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, zum Thema Drogenbeschaffung im Internet zu arbeiten?
Also ich glaube, es ist ja schon länger bekannt, das Thema, weil das mittlerweile auch von den großen Medien aufgegriffen wurde, dass Drogen übers Darknet verkauft werden, also ein Teil des Internets, in dem man mit Kryptowährungen bezahlt und in dem einem dann die Substanzen per Post geschickt werden. Das kennt man vielleicht schon. Und genau, was jetzt aber neu ist, ist eben dieser Handel über die Messenger-Dienste, wie ich darauf gekommen bin. Ich bin mir gar nicht genau sicher. Ich glaube, ich habe es mal gehört, wahrscheinlich von irgendwem, dass es solche Gruppen gibt und dann mit einem natürlichen Interesse habe ich dann natürlich geguckt, was da so los ist und habe mal einen Artikel gelesen irgendwie so und dann da reingekommen und dann war ich selber sehr überrascht tatsächlich auch, wie groß das schon ist, auch wenn es in einer, würde ich sagen, eher noch kleineren Szene passiert, aber ja, es findet statt.
Jetzt sagst du, die Mainstream-Medien haben so ein bisschen den Drogenkauf über das Darknet schon breit getreten. Ich denke, Messenger-Dienste zur Drogenbeschaffung zu nutzen, ist vielleicht trotzdem noch viel neu. Was ist denn so das Gängigste? Ganz klassisch WhatsApp?
Nee, tatsächlich ist das der Messenger-Dienst Telegram. Der bietet gegenüber WhatsApp einfach ziemlich viele Vorteile. Das wird dafür natürlich auch von anderen Leuten ganz normal genutzt als Messenger. Einige benutzen den mit Sicherheit. Aber zum Beispiel gibt es da die Möglichkeit, eben so größere Gruppen oder auch Channels zu haben. Diese Gruppen sind eben nicht limitiert zum Beispiel, was bei WhatsApp ein Unterschied ist. Und daher wird der eher genutzt.
Okay. Und wie einfach komme ich da jetzt rein, beziehungsweise nach was muss ich denn suchen? Also ganz klassisch, weiß ich nicht, Keter, Berlin, Kokain, Karlsruhe oder wie läuft es?
Ja, ich glaube, du kannst alles Mögliche eingeben. Also wenn du Weed Berlin eingibst, das ist schon fündig. Wenn du Kokain Berlin eingibst, bestimmt auch. Es gibt halt geschlossene Gruppen und offene Gruppen. Also in die offenen Gruppen, da kannst du einfach beitreten und dann bist du Mitglied dieser Gruppe. Das sind in Berlin zehntausende User. Nicht alle sind wahrscheinlich gleichzeitig aktiv. Vieles wird vielleicht auch karteileichenmäßig noch da drin sein, die sich vielleicht mal aus Neugierde angemeldet haben, aber eigentlich gar nicht da regelmäßig oder überhaupt bestellen. Aber bei 10.000 von Julian wird schon ein paar da geben, die das auch nutzen. Und dann, wenn ich einmal in diesen offenen Gruppen drin bin, werde ich halt auch ganz gerne zu anderen Gruppen hinzugefügt oder ne, über jemand, der schon mal bestellt hat, dann guckt er dann dessen Freundesliste und schreibt die alle mal aktiv an, ob sie nicht irgendwie in diese Gruppe kommen wollen. Also entweder auf Einladung oder die offenen Gruppen. In Berlin sind das aber, wie gesagt, schon eine ganze Menge Leute, die auch über die offenen Drogenverkaufskanäle sozusagen Zugriff haben.
Ja, genau, es ist tatsächlich nicht so schwer. Also, aber ich sage immer, wer sich da interessiert, ich glaube, der muss da selber so drauf kommen. Also es ist immer so, ich glaube, das ist relativ klar den Leuten. Also wie gesagt, man muss da einfach nur ein paar Begriffe eingeben und ein bisschen suchen vielleicht. Und dann geht es aber da dann doch relativ schnell.
Okay, ein besonders verschwiegener Pfad scheint das in dem Fall nicht. Die Gruppen also einfach zugänglich. Wie sieht's jetzt mit der Bezahlung aus? Ist das so kompliziert wie im Darknet? Muss ich mir da erst Kryptowährung besorgen?
Bei diesen Messenger-Diensten zum größten Teil nicht, weil die meisten funktionieren lokal. Das heißt, es spielt sich zum Beispiel in einer Stadt ab, also wie zum Beispiel hier in Berlin. Und da wird dann tatsächlich ganz normal mit Euro bezahlt. Und es gibt aber auch einige Leute, die auch über Messenger-Diensten das per Post verschicken. Und dann ist auch wieder die Währung Kryptowährung, also meistens Bitcoin. Es gibt noch ein paar andere, aber Bitcoin ist so die gängigste. Aber bei den Messenger-Diensten tatsächlich eher Fiat-Geld, also normales Geld. Und das macht es natürlich dann auch nochmal einfacher.
Och ja, das klingt für mich jetzt erstmal nicht viel schwerer als eine Pizza-Bestellung.
Genau, das ist ja auch so. Und der Hauptunterschied ist natürlich, dass auf den Messenger-Dienst-Bestellweg es in der Regel zu physischen Treffen kommt zwischen demjenigen, der verkauft und demjenigen, der etwas kaufen möchte. Und dann ist natürlich irgendwie der Austausch von physischer Währung dabei das, was am praktikabelsten ist. Ich glaube, es gibt auch welche, da kann man per PayPal dann gleich bezahlen, aber das ist ja eben auch eine Sache, die ist in einer Minute erledigt, während im Darknet das Angebot, was vielleicht vor ein paar Jahren noch der gängigste Weg war, sich im Internet mit solchen Sachen zu versorgen, die Kryptowährungen regieren. Und das ist aber gleichzeitig auch nochmal so eine Hürde gegenüber dem, was so die Messenger-Dienste bieten, weil ich muss erstmal irgendwo ein Konto haben, was ich anlegen muss, wo, oder meistens zumindest muss ich ein Konto haben und dann muss ich mir Bitcoins irgendwo auch bestellen. Dazu brauche ich manchmal die Kreditkarte von meinem Papi, wenn ich keine eigene habe. Und das sind auch so, dahinter lasse ich auf jeden Fall auch schon mal Spuren. Und egal, ob ich jetzt das im Tor-Netzwerk alles verschlüsselt dann machen kann, apropos, das ist auch bei dem Messenger dieses Telegram eines der Hauptargumente, die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, das heißt, dass es relativ aufwendig ist, überhaupt in die Kommunikation einzugreifen, im Gegensatz zu WhatsApp, wo eigentlich jeder mitlesen kann, der so ein bisschen bewandert ist in diesen Dingen. Ja, genau. Also es ist auf jeden Fall wesentlich aufwendiger immer noch irgendwie in Darknet Sachen zu bestellen und dann ist auch immer die Frage, wenn es nicht ankommt, was mache ich dann, während ich aber bei der direkten Übergabe, wenn ich über Messenger-Dienste was bestelle, sofort sehe, die Ware sehe, sofort erkenne, haut das ungefähr hin, habe ich, was ich möchte und genau.
Also mein Problem dabei ist, dass klingt jetzt für mich erstmal nur nach Vorteilen. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie an meine Jugend zurückdenke, da musste man, wenn man in einer fremden Stadt war, noch ins schäbige Bahnhofsviertel sich mit irgendwelchen dubiosen Gestalten treffen. Das fällt ja jetzt alles weg. Also ist quasi Drogenbeschaffung irgendwie sehr, sehr niederschwellig geworden, was ja sicherlich auch für das Konsumverhalten nicht unbedingt förderlich ist.
Also man kann natürlich jetzt, das gibt es ja noch nicht so lange, das heißt, es ist jetzt schwer, würde ich sagen, da schon konkrete Schlüsse zu ziehen. Man kann aber, denke ich, annehmen, dass dadurch, dass die Verfügbarkeit so groß ist und so einfach ist, wie du schon gesagt hast, ne, wie eine Pizza bestellen, da natürlich die Verlockung für viele Menschen dann doch auch relativ groß ist, da zu konsumieren. Und was vielleicht noch dazu kommt, das hatten wir, glaube ich, noch nicht erwähnt, bei den meisten Händlern über den Diensten gibt es dann meistens einen Mindestbestellwert, also auch wie beim Pizzabestellen. Und das heißt, die meisten Leute kaufen dann natürlich zum Teil größere Mengen, je nach Substanz. Aber das verleitet vielleicht auch nochmal dazu, ne, dann mehr zu nehmen, als man vielleicht eigentlich normalerweise würde.
Ja, und wie sieht es jetzt mit der Sicherheit für die Kunden aus? Weil ich muss ja vielleicht trotzdem noch in fremde Autos steigen. Und also wenn wir das wissen, weiß die Polizei das doch sicherlich
auch. Sagen Sie nicht im Radio.
Ja, genau, das bleibt unter uns. Und ich hoffe auch ihr da draußen, die ihr jetzt zuhört, ihr könnt ein Geheimnis für euch behalten.
Ja, hört weg!
Können wir bitte nochmal zu meiner Angst kommen, zu jemandem ins Auto zu steigen? Also es muss ja, also vielleicht ist es ja noch nicht mal jemand, der mir was antun will. Vielleicht ist es ein Zivi-Cop.
Ja, also die Polizei weiß auf jeden Fall davon mittlerweile. Die sind da auch so ein bisschen hinterher. Da muss man aber natürlich beachten, als Konsument in den meisten Bundesländern, vielleicht ausgenommen Bayern, ist man da jetzt nicht so direkt oben auf der Liste. Das heißt, natürlich könnte die Polizei sich jetzt als Händler ausgeben oder als Dealer und dann die Leute abfangen. Das ist aber nicht im Interesse der Polizei. Die Polizei will natürlich genau das Gegenteil, sondern eher die, noch nicht mal die kleineren Dealer, sondern eben die Hintermänner festsetzen und das gestaltet sich immer etwas komplizierter und genau deswegen ist die Polizei da mittlerweile auch noch nicht so weit.
Genau, naja, wenn wir über das Thema Sicherheit reden, dann müssen wir natürlich aber trotzdem darüber reden, dass es natürlich irgendwie die direkte Übergabe ja auch nichts ist, was so wie an der Supermarktkasse funktioniert, wo ich irgendwie einen Barcode-Scanner habe, dass ich mir sicher bin, die Kassiererin haut mich nicht übers Ohr und wo die Kassiererin, wo ein Security-Mensch an der Tür steht, der darauf aufpasst, dass ich nicht irgendwie ohne Bezahlung mit den Waren abhaue. So eine Sicherheit habe ich natürlich irgendwie bei dem Einkauf von diesen Substanzen nicht. Und insbesondere vielleicht auch so das Thema Sicherheit von Frauen ist natürlich auch nochmal so ein Sonderthema. Steige ich als Frau jetzt zu jemandem irgendwie in so ein Auto ein und mache mit dem, also in der Hoffnung, ich steige da auch genauso entspannt wieder aus, wie ich eingestiegen bin. Annika hat das auf einer Veranstaltung vor 2 Wochen schon mal erwähnt. Da habe ich es auch zum ersten Mal gehört, dass es auch reine Frauengruppen gibt sozusagen. Ne, wo
ach ja, es gibt tatsächlich reine Frauengruppen. Oh, das ist jetzt, muss ich schon sagen, sehr kundinnenorientiert.
Ja, genau. Also viele Dealer sind da sehr kundenorientiert. Also es gibt natürlich auch Leute, die vielleicht eher andere übers Ohr hauen wollen oder welche, die auch gefährlich sind. Interessant ist aber zu beobachten, dass viele so nach den klassischen betriebswirtschaftlichen Mustern agieren und eben genau sich überlegen, was wollen die Leute? Das heißt, sie arbeiten mit Sonderangeboten und eben auch, wie du sagtest, ne, es kann gefährlich sein, gerade für Frauen noch mal mehr vielleicht, weil es ist meistens so, dass man in ein Auto einsteigt zu dem Dealer und genau, da wurde dann zum Beispiel so eine Gruppe ins Leben gerufen, in der nur weibliche Dealerinnen drin sind und auch theoretisch nur weibliche Kunden rein dürfen.
Ja, Wahnsinn. Das klingt für mich schon echt alles sehr Amazon- und eBay-mäßig. Gibt es denn auch so Bewertungssysteme? Also ich meine, wenn man mich schon als Kunde, also wenn man schon so auf meine Bedürfnisse eingeht, habe ich natürlich als Kunde auch das Bedürfnis, das positiv zu würdigen und da vielleicht 5 Sterne zu vergeben.
Ja, so ein bisschen schon. Also nicht so klassisch. Bisher gibt es noch nicht so ein Bewertungssystem. Das gibt es im Darknet tatsächlich, bei den Messenger-Diensten noch nicht. Aber es ist schon so, dass in den Gruppen zum Teil dann Kunden eben schreiben, hey, ich habe gerade bei dem und dem gekauft, das war super, ja, super Produkt und schnell und so, aber auch natürlich Leute schreiben, boah, der hat ewig gebraucht und da war viel weniger drin als abgesprochen und solche Sachen. Also ein bisschen gibt es schon, ja.
Naja, es gibt tatsächlich aber auch sehr oft die Hinweise, dass es auch dazu sogenannten Scamming kommt, das heißt irgendwie, dass die angeblichen Verkäufer Geld entgegennehmen, ohne dann eine Ware dafür im Gegensatz zu haben. Und genau deswegen gibt es jetzt zum Beispiel auch in diesen Messenger-Gruppen sogenannte zertifizierte Dealer, die sozusagen von diesem Menschen, der die Gruppe betreibt, selber getestet worden ist und wo dann klar ist irgendwie, okay, der verkauft wirklich Sachen und all die anderen, die nicht auf dieser Liste der zertifizierten Verkäufer oder Händler sind, das ist dann das Risiko jedes Einzelnen, mit denen dann Geschäfte zu machen zum Beispiel. So, ne? Und dann gibt es natürlich auch immer wieder die Hinweise, Leute nicht im Voraus bezahlen und so. Ne? Also das heißt, da gibt es schon eine ganze Menge Menschen, die sich da tummeln und die gar nicht vorhaben, Substanzen zu verkaufen, sondern nur vorhaben, sozusagen diesen per se nicht legalen Kontext auszunutzen, weil sie genau wissen, die Leute können sie eh nicht anzeigen. Also, ne? Geschweige denn, dass sie irgendwie irgendwelche Hinweise auf die Identität dieser Leute haben, werden sie auch nicht zur Polizei gehen und sagen, ich wollte gerade für 100 Euro Koks kaufen, aber leider hat der Dealer mich sitzen lassen. Da lacht wahrscheinlich das halbe Revier erstmal.
Also wird zum einen der Drogenkauf niederschwelliger, aber ich kann mir auch vorstellen, dass der Drogenhandel niederschwelliger wird, denn also wenn ich jetzt so einen Online-Shop betreibe, dann klingt das für mich jetzt auch erstmal nicht unattraktiv.
Ja, absolut. Also das sieht man vermehrt. Also es ist eh so, also das ist also die momentan, was es so an Studien gibt, beziehungsweise auch generell, ist die Tendenz, dass mehr Drogen genommen werden, auf der ganzen Welt tatsächlich und aber auch natürlich es immer mehr Handel gibt. Zum Beispiel die Polizei findet immer mehr Drogen, was auch dann darauf schließen lässt, dass noch viel mehr gehandelt wird natürlich. Und wenn Leute befragt werden, das steigt auch an der Konsum und ja, es ist eben einfach, ne? Also wie wir es gerade schon gesagt haben, für Konsumenten ist es relativ einfach, sich was zu holen und dann kommen natürlich viele Leute auf die Idee zu sagen, wenn das so einfach ist, da mir was zu kaufen, dann ist es ja auch relativ einfach, was anzubieten. Ich komme ja auch wiederum an die anderen Mengen, die ich wieder verkaufen könnte. Und das versuchen dann tatsächlich einige. Und das ist natürlich eine schwierige Geschichte, weil viele sind sich vielleicht dann doch nicht im Klaren darüber, dass das nicht nur natürlich illegal ist, das ist die eine Sache, aber vor allem, dass es eben ein sehr gefährlicher, was heißt eine Branche jetzt aber, ne? Also eine gefährliche Welt ist, in die sie sich da reinbegeben. Ja, aber es wirkt alles so einfach, weil es ist alles so leicht übers Handy und so.
Das klingt für mich jetzt alles so ein bisschen nach dieser Netflix-Serie How to Sell Drugs Online. Der hat da ja auch als Schüler sein Online-Business gestartet. Hat es ja auch Online-Business genannt. Man muss ja irgendwie wie als Instagrammer nur noch nette Fotos hochladen und das Stehen auf dem Parkplatz und das Anquatschen von Leuten entfällt ja dann quasi.
Genau, diese Parkplatz, das hat sich natürlich, jetzt kann man es gerade auch schwer sagen, wie sich das auswirken würde, weil wir gerade einen Lockdown haben und die Clubs gerade gar nicht so unbedingt aufhaben, sodass wir jetzt diese Thematik gar nicht allumfassend schon beurteilen können. Aber wir hatten vorhin schon so ein paar Aspekte angesprochen, die sicherlich auch Auswirkungen darauf haben, wie viel Drogen zum Beispiel auch in die Clubs geraten. Also wenn ich jetzt eine Mindestbestellmenge immer habe, die ich mir dann auch vor die Clubtür bestelle, dann heißt das, dass diese Menge auch ziemlich sicher in den Clubs dann, oder dass die Leute versuchen werden, diese Menge in die Clubs reinzubringen, weil was sollen sie machen? Also wir könnten das vielleicht im Auto auf dem Parkplatz lassen, wenn in Berlin jemand mit dem Auto zum Club fahren würde. In anderen Städten mag das noch so sein, aber dann ist halt auch so die Frage, wenn ich halt mehr in der Tasche habe, dann zirkuliert einfach auch mehr. Das muss man, glaube ich, schon so sagen und oder das kann man so vermuten, würde ich mal sagen, ne?
Raimund, jetzt sprichst du direkt zwei interessante Punkte an. Einmal den Konsum im Club, wie sich die Drogenbeschaffung auf den Konsum im Club auswirkt, aber eben auch der Lockdown. Auf einer eurer Veranstaltungen, da hat die Leiterin des BKAs gesagt, dass obwohl die Clubs geschlossen haben, der Drogenkonsum nicht gesunken ist. Das hätte man ja jetzt vermuten können. Wie erklärst du dir das denn?
Ja, das ist schon auch ein interessanter Zusammenhang, der da erwähnt wird, den man vielleicht so automatisch nicht erwarten kann, aber über den ich natürlich durchaus auch ein bisschen froh bin, der nämlich auch zeigt, dass diese ganze Thematik des Konsums und des Bedürfnisses der Konsum und auch der akzeptierende Ansatz, den wir am Anfang vorgestellt haben, sich nicht darauf kapriziert, dass die Leute unbedingt ins Nachtleben müssen, um Substanzen zu konsumieren und dass es nicht die Clubs sind, die da sozusagen auch im Verdacht stehen, irgendwie das zu fördern, sondern dass das ganz automatisch auch so weiterläuft und dass die Zahlen steigen, ob die Clubs nun aufhaben oder zu sind. Das heißt, das ist schon irgendwie auch ein Zusammenhang, wo man irgendwie sagen kann, die Clubs sind nicht das Problem, sondern sie sind einer von vielen Orten, an denen Konsum stattfindet, aber Konsum findet auch in der Universität statt, Konsum findet viel zu Hause statt, auch im Freien, im Park, aber auch im Bundestag auf der Toilette und wir könnten ganz viele Beispiele nennen, wo die Stimulanz von des Körpers oder des Geistes auf die eine oder andere Art und Weise gefragt ist.
Ich würde gerne nochmal darüber sprechen. Annika hat es zu Beginn schon erwähnt, dass der Online-Drogenhandel wirklich viele Parallelen hat wie so ein Online-Shop. Es gibt Sale, es gibt verschiedene Angebote. Kannst du das nochmal genauer erklären, bitte, Annika?
Ja, genau. Also wie ich gerade schon mal gesagt hatte, genau, die Dealer arbeiten sehr mit so ganz klassischen Marketing-Tools, kann man sagen. Also genau, Sonderangeboten, Bildern. Ne? Es wird sehr viel so mit Bildern und Videos gearbeitet. Immer wieder füttern. Also es wird ganz viel gepostet, um halt zu sagen, hey, oder ich habe jetzt was Neues im Angebot. Ja, und hier, wenn ihr jetzt so und so viel nehmt, dann kriegt ihr das noch obendrauf oder sowas. Und was Preise angeht, muss man sagen, also in den Messenger-Diensten ist, würde ich sagen, ähnlich wie die Straßenpreise, zum Teil etwas teurer. Gerade wenn man das so vergleicht mit dem Darknet. Also da war nämlich die Sache, dass Drogen schon zum Teil um einiges günstiger waren, als jetzt auf der Straße, liegt unter anderem daran, dass es weniger Zwischenhändler gibt, die dann nochmal was draufschlagen und dadurch auch oft reinere Substanzen es gab zur Verfügung. Und bei den Messenger-Diensten durch diese, wie gesagt, auch durch diese Mindestbestellwerte ist es jetzt nicht günstiger, aber es zeichnet sich, was du gerade angesprochen hast, so insgesamt ab, dass dadurch, dass es so eine hohe Verfügbarkeit an Drogen momentan gibt, dass da die Preise insgesamt über die Jahre hinweg schon fallen. Zeigt sich zum Beispiel gerade im Bereich von Ecstasy, Kokain nicht unbedingt, aber bei vielen anderen Drogen ist es so, dass das mittlerweile sehr, sehr günstig zu haben ist im Vergleich zu früher.
So Sonderangebote laden natürlich dann auch irgendwie dazu ein, mehr zu konsumieren, als ich eigentlich wollte. Ne? Also wenn man, weiß ich nicht, so kauf 5 Gramm und du kriegst 7 oder so. Oder vielleicht auch eine ganz andere Substanz, die ich eigentlich nie im Sinn hatte zu konsumieren. Gibt es außerdem noch weitere Nachteile?
Ja, also Nachteile dann, je nachdem, wie man das sieht, aber das stimmt schon. Also dadurch, dass, also ich merke eben, dass das, also in diesen Gruppen, was ich da so mitgelesen habe, dass dadurch, dass es so viel gibt, die Leute dann natürlich auch versucht sind, verschiedene Sachen auszuprobieren, die sie vorher vielleicht nicht genommen hätten, an die sie vielleicht auch gar nicht rangekommen wären, weil es eher seltene Drogen sind, die jetzt so der klassische Dealer nicht unbedingt parat hat immer.
Kannst du da mal ein Beispiel nennen für so eine Droge, die nicht jeder Dealer von der Straßenecke parat hätte?
Ja, zum Beispiel, also was so ein Trend, den ich beobachtet habe, ist eine sehr hohe Nachfrage an 2CB. Das ist ein Research Chemical, also eine neuartige Substanz quasi. Ist so eine eher, ja, also eine psychedelische, leicht psychedelische Geschichte vielleicht. Also manche sagen so wie eine Mischung aus MDMA und LSD, ist aber jetzt nicht so leicht zu sagen, aber sowas in die Richtung. Oder zum Beispiel auch Mephedron, das gab es ganz früher mal legal als Bade Salz und ist aber schon lange illegal, also auch eine neuartige Substanz. Und die werden sehr stark nachgefragt und eben auch jetzt bedient diese Nachfragen. Und da wäre zum Beispiel früher es deutlich schwerer gewesen, jetzt dran zu kommen.
Drogenbeschaffung 3.0. Raimund, was denkst du? Es hat sich ja schon viel getan seit deiner Jugend. Wohin wird die Reise noch gehen?
Also du meinst, was 4.0 dann irgendwann demnächst als Podcast hier über diesen Äther geht? Ja, das ist natürlich wirklich schwer zu sagen. Momentan ist es, also glaube ich, international auch in vielen Fachkreisen zumindest Konsens, dass diese repressive Drogenpolitik, War on Drugs und so, eigentlich gescheitert ist, dass wir über diese Ansätze nicht mehr ernsthaft diskutieren brauchen, obwohl sie bei uns durchaus auch noch Standard für politische Verregelungen sind. Ich glaube, dass wir mittelfristig auch hier nicht um eine Legalisierung von bestimmten Substanzen, vielleicht sogar auch in kleinen Mengen von fast allen Substanzen drumherum kommen. Ich glaube, wir brauchen tatsächlich auch einen breiteren gesellschaftlichen Konsens, dass Drogen jetzt nicht nur das Teufelzeug ist, was sie in den 50er Jahren, als dass sie in den 50er, 60er Jahren mal stilisiert worden ist, dessen Image sie seitdem auch nicht mehr so richtig losgeworden sind, sondern dass Drogen wie ja vieles andere natürlich immer auch die Gefahr birgen, dass man zu viel von einer Substanz nimmt und dann fangen die Probleme an. Aber das ist auch bei Zucker so und das ist auch bei anderen Substanzen, die wir regelmäßig konsumieren, so. Und wir sollten uns vielleicht stärker darauf konzentrieren, einen vernünftigen Umgang mit diesen Substanzen zu finden und auch eine stärkere Kontrolle über die, ja, Zusammensetzung, die Reinheit dieser Substanzen und an wen wird das abgegeben, als dass wir uns darüber Gedanken machen, wie kann ich versuchen, irgendwo in diese kriminelle Maschinerie, die der im Hintergrund hat, ein bisschen Sand ins Getriebe zu streuen, weil das bringt uns auf Dauer nicht weiter.
Annika, wie ist deine Version von Drogenbeschaffung 4.0, wenn man es denn so nennen will?
4.0 kann man noch nicht sagen, ne? Das steht noch in den Sternen, würde ich sagen. Ich denke, es wird noch neue Wege geben, wahrscheinlich vielleicht bald per Drohne oder sowas. Aber also irgendwie wird es sich nochmal verändern. Ich glaube, was man jetzt schon ablesen kann, ist, dass der Drogenkonsum steigt, absolut. Und zwar nicht nur in der Party-Szene, sondern wie wir gerade schon gesagt hatten, in vielen anderen Bereichen auch. Das ist einfach zu sehen, wie gesagt, sowohl durch Befragungsstudien als auch durch die Menge an Drogen, die gehandelt wird, die gefunden wird auch. Und da, klar, muss natürlich die Politik sich was überlegen. Ich glaube, wir sind noch lange, lange entfernt von so einer Art Legalisierung. Deswegen denke ich auch, wird es eher darauf hinauslaufen, dass man so einen anderen Umgang findet, wie wir das auch in den Projekten schon versuchen. Man wird die Drogen nie aus den Clubs raushalten können. Es gibt ja schon Kontrollen. Also man kennt das vielleicht vom Flughafen, ne? Aber wie du gerade sagtest, auch da. Ja,
vom Gefängnis.
Vom Gefängnis, genau. Also das ist vielleicht sogar das beste Beispiel. Ja, also viele Leute sagen, es gibt keinen Ort, an dem man leichter an Drogen kommt als im Gefängnis. In den Clubs ist das wahrscheinlich ähnlich. Man kann die Leute da ja auch gar nicht so kontrollieren. Also ne, man kann die vielleicht abtasten, aber das war es dann auch. Und genau, dann denke ich auch, ist der einzige Ansatz eben zu sagen, wir wissen, dass das passiert und wie gehen wir damit um? Also wir versuchen den Leuten mehr Informationen an die Hand zu geben und sie da vielleicht nicht so zu kriminalisieren für und einfach da versuchen, so ein bisschen Harm Reduction zu betreiben, weil es kann natürlich im Endeffekt immer noch gefährlich sein und das ist so der Ansatz.
Und es ist ja nun auch schon der Ansatz, den das Team vom Sonar Safer Nightlife Berlin Projekt schon sehr erfolgreich lebt. Eben Menschen nicht danach zu bewerten, welche Substanzen sie konsumieren oder eben auch nicht, ne, sondern einfach die Leute mit Wissen zu versorgen, Konsumkompetenz zu fördern und so eben auch die Gesundheit zu fördern. Ich bedanke mich auf jeden Fall für eure Zeit, dass ihr heute meine Gäste wart. Ich bedanke mich bei euch da draußen für eure Aufmerksamkeit und wir bedanken uns natürlich auch bei der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung, dass sie diesen Podcast ermöglichen.
Nachtschatten, der Podcast über Drogen und Nachtleben von Sunshine Live und Sonar.